Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarini.
Hallo, hey Mates. Muss ich sagen, hello from Australia. Herzlich willkommen zu Two Persians in a Pot. Ich bin Yassi.
Und ich bin Nahal. Hallo Yassi, wir sind wieder da.
Oh mein Gott, wir sind endlich wieder vereint, Leute. Ich bin sau froh, dass wir es schaffen, trotz 10 Stunden Zeitverschiebung, uns zusammen zu telefonieren. Nahal, wie geht's dir?
Mir geht es gut. Ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen, weil ich habe jetzt diese Woche und heute eben Nachtschicht. Also ich habe um 1 Uhr nachts angefangen zu arbeiten, aber dementsprechend klappt es jetzt auch, dass wir aufnehmen und deswegen, das ist natürlich super für unsere jetzige Situation, bei uns ist es jetzt mittags und bei Yassi ist es eben kurz vorm Schlafen gehen.
Ja.
Aber nee, sonst geht's mir gut, Yassi. Und dir?
Du, mir geht's auch gut. Ich bin ja jetzt gerade, ich habe 10, 11 Tage Urlaub nach der Produktion und jetzt bin ich bei meinem letzten Stopp und zwar in Sydney und ich muss wirklich sagen, ich bin so geflasht von dieser Stadt. Also Ich bin gestern Abend hier angekommen, da war es schon dunkel und so und ich habe ein relativ zentrales Hotel. Und gestern hatte ich auch Geburtstag, by the way, Leute.
Happy Birthday!
Thank you. und ich bin halt angekommen und dachte so, komm, du gehst jetzt irgendwo raus und gönnst dir einen Drink für ungefähr $35, weil in Australien ist alles super teuer.
Ja.
Und dann bin ich halt so hier losgelaufen und Richtung Oper und so, ne, also die Sydney Opera. Und als er ankam, ey, das ist so krass. Also Sydney ist so wahnsinnig sauber für so eine riesige Stadt. Hat so total die New York-Vibes, aber irgendwie auch so gemischt mit L.A. und mit London. Alles heißt hier auch so wie in London, so Hyde Park, St. James's Park, was weiß ich was, Queen Elizabeth, bla bla bla. Also es ist voll krass. Man merkt natürlich die Kolonialisierung auch in den Namen der einzelnen Orte hier in der Stadt. Aber ja, das ist total krass. Also ich finde die Stadt wirklich sehr, sehr schön.
Und ich habe noch eine Frage. Wie ist es für dich jetzt, also du warst ja die ersten paar Tage deines Urlaubs nicht ganz alleine, aber jetzt bist du ja alleine am Reisen. Wie ist das für dich?
Okay, it's totally okay. Also natürlich vermisse ich Sebastian, den wundervollen Sebastian Stories. Aber
unsere Stimme.
unsere Stimme des Intros. Aber es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich war das ein bisschen emotional für mich, gestern Abend dann so allein zu sein an meinem Geburtstag. Und ich habe auch mit meiner Familie natürlich telefoniert, ne, und so ein paar Voicemails mir angehört von Freundinnen und Freunden und so ein paar Karten, die mir Leute mitgegeben hatten, gelesen. Da bin ich schon ein bisschen emotional geworden. Aber einfach, weil ich alle vermisse. Nicht, weil es jetzt schlimm ist, alleine zu sein. Das nicht. Also vor allen Dingen in so einer großen Stadt kannst du so viel machen und nobody cares, honestly, dass ich hier irgendwie alleine bin. Ja. Und ich hab da kein Problem mit. Ja. That's cool. Totally fine.
Und jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da so gelernt hast.
Aber ich habe ein bisschen was gelernt. Nahal und ich haben auch in den vergangenen Tagen und Wochen natürlich darüber gesprochen, was wir hier quasi von, beziehungsweise was ich auch aus Australien vielleicht so ein bisschen erzählen könnte. Und die Kolonialisierung, die ich gerade angesprochen habe, ne, also weswegen hier in Sydney Dinge heißen wie King's Cross und Darling Harbour und Elizabeth bla 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 und was weiß ich was. Hyde Park und so, also wie in England und London. Das hat natürlich einen Hintergrund und ich war die letzten Tage vor Sydney auch im Outback, genau in der Mitte von Australien und habe da ein bisschen mehr über die Aborigines und ihre Kultur lernen dürfen. Und dann haben wir gedacht, machen wir doch einfach eine Folge darüber. Aber erstmal will ich dich fragen, Nahal. Erstmal direkt den Ball zurückspielen. Was weißt du bisher so über Australien und über die Kultur Australiens?
Also um ehrlich zu sein, weiß ich, dass Australien, erstens mal sehr weit weg ist von uns, von Europa und eigentlich von überall auf der ganzen Welt. Ja. Und das, das, was du gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, also es gibt nicht viele große Städte. Und ich weiß so, ne, diese Besiedlung, die Bevölkerung lebt eben in diesen großen Städten und da, dazwischen, mittendrin im Land, ist halt ungefähr gar nichts. Mhm. Auch wenige Menschen, soweit ich weiß. Und natürlich als Royal-Fan weiß ich, dass Australien eben, ne, war ja damals eine englische Kolonie und ist Teil des Commonwealth. Aha. Und die Royals sind da immer wieder mal zu Besuch, zeigen sich etc. Aber mehr weiß ich auch gar nicht.
Aber dann kann ich dich jetzt ein bisschen aufklären. Also ich habe, ich bin ja seit Anfang Januar hier und das erste Mal so ein bisschen tatsächlich auch näher mit der, mit dem Hintergrund dieser Kultur und der Kolonialisierung habe ich mich beschäftigt, als der 26. Januar kam. Und zwar ist der 26. Januar hier ein Nationalfeiertag. Den nennen ganz viele noch den Australia Day. Ich habe vorher nur immer so von anderen Leuten gehört, so, ach, da ist Ende Januar ist Australia Day, wenn du da bist, geil, da ist alles im Sale, da haben alle frei, irgendwie voll viele Events, bla bla bla. Dann habe ich so gedacht, naja, okay, das ist halt irgendwie wahrscheinlich, also ehrlicherweise habe ich mir gar nicht so krass viele Gedanken darüber gemacht, was das yeah. bedeutet. Ich dachte, ist sowas, weiß ich nicht, wie ein Feiertag bei uns, vielleicht sowas wie Tag der Deutschen Einheit, aber mit Einheit. Sales und keine Ahnung, und eher so Feierlichkeiten. Dann habe ich aber gelernt, dass dieser Australia Day, in Anführungszeichen, von ganz, ganz vielen schon seit sehr vielen Jahren kritisiert wird und auch eher Invasion Day genannt wird. Denn, wie ich eben schon gesagt habe, Australien wurde ja damals kolonialisiert von den Briten. Und das haben natürlich die Menschen, die hier gelebt haben, also sprich die Menschen, die wir als Aborigines kennen oder als indigenes Volk, das halt natürlich nicht als gut befunden, einfach kolonialisiert zu werden. Was auch bedeutete, dass natürlich eine andere Kultur irgendwie denen aufgedrängt wurde, auf einmal ja eine andere Sprache und so weiter, also alles, was irgendwie dazugehört. Und deswegen ist es so, dass also dieser 26. Januar ist halt dieser Tag der Invasion eigentlich der Briten auf Australien. Und deswegen wollen halt die Menschen, zum Beispiel indigene Menschen, aber auch ganz viele andere, nicht mehr, dass es so gefeiert wird als Australia Day, sondern auch als Invasion Day bezeichnet wird. Und ja, das merkt man halt dadurch, dass es immer mehr Proteste gibt. Und ich glaube, Anfang dieses Jahres, also am 26. Januar 2024, sind auch in unterschiedlichen größeren Städten hier in Australien Zehntausende Menschen auch auf die Straße gegangen. Wow. Das war halt, ja, das hat halt wirklich eine große Protestwelle ausgelöst.
Das ist ja auch, ich habe das Gefühl, jetzt auch gut durch Social Media werden eben auch solche Stimmen, die vielleicht jahrelang nicht laut waren, werden jetzt aber laut. Also ich sehe auch zufälligerweise auch immer wieder mal von indigenen Menschen oder mit indigenem Background, besser gesagt, die auch zum Beispiel in den Norden der USA wohnen, sehe ich auch immer wieder sowas wie, jetzt lassen wir uns nicht mehr still machen, ne? Wir sind stolz auf unsere Herkunft, auf unsere Urfamilien etc. Also daran merkt man, finde ich, dass das immer lauter, immer stärker wird und dann eben sich auszeichnet durch auch Proteste. Und das finde ich total interessant. Ne? Mm. Menschen, die jahrelang verdrängt wurden, vielleicht von ihrem eigenen Land weggedrängt wurden.
Ja, und ich habe das tatsächlich auch auf einer, also witzigerweise oder interessanterweise bei so einer Instagram-Kachel gesehen, ne? Man muss dazu natürlich auch sagen, was ich vorher auch wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass, also die australische Flagge kennen wir alle, ne? Sieht ein bisschen aus wie die britische, nur noch irgendwie erweitert mit irgendwelchen Sternen und so weiter. Es gibt aber auch eine andere Flagge und die wurde halt als so Infokachel genau am Australia Day gepostet mit irgendwie, warum man nicht mehr Australia Day sagen sollte. Und dann bin ich halt darauf gegangen. Und diese Flagge ist schwarz oben und dann unten rot und hat in der Mitte so einen gelben Kreis. Und das ist halt die Flagge der Aborigines beziehungsweise des indigenen Volkes. Und genau darüber mehr konnte ich dann auch lernen, als wir tatsächlich jetzt im Outback waren, 3 Tage. Bedeutet, wir waren halt mitten, wirklich mitten in Australien, 40 Grad. Ja,
das wäre jetzt auch mal eine Frage. Outback, also Outback, Hinterland irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es einfach eine Region, wo keiner ist oder war da jemand?
Also Hinterland würde ich es nicht nennen. Es ist wirklich so in die Mitte des Landes wird so bezeichnet. Also es gibt dann das Northern Territory, Southern Territory. Witzigerweise sagen die Australier selbst Hinterland zu, sage ich jetzt mal, Rural Areas, die so von den Städten so ein bisschen mehr ins Land reingehen. Also wir hatten mal eine Taxifahrerin, die so gesagt hat, I live in the hinterlands. Und ich fand das irgendwie total witzig, dass sie so einen Begriff benutzt hat. Aber das Outback ist halt dieser Bereich wirklich in der Mitte Australiens, wo ich immer dachte, es ist quasi wie Wüste bzw. wie Steppe, weil super, super hot. Also wir hatten immer 38 bis 40 Grad. Wahnsinnig rote Erde, den blauesten Himmel, den ich je gesehen habe, ein ganz kleines bisschen grün. Und wir waren in Yulara beim Uluru. Und ich weiß nicht, ob Uluru dir was sagt.
Ja, aus dem Englischunterricht tatsächlich früher.
Ja, das ist schon mal gut, weil ich habe es nämlich früher immer als Ayers Rock bezeichnet gehört. Und da setzt auch wieder dieser gleiche Effekt wie halt bei Australia Day ein, beziehungsweise an. Denn, also quasi in der Mitte von Australien, da um diesen Uluru rum, also nur für euer Verständnis, ihr habt es mit Sicherheit schon in euren Englischbüchern, was weiß ich was, in der Schule gesehen, aber das ist dieser, ich glaube, über 830 Meter hohe Stein bzw. Fels, der wirklich einfach so in dieser Steppe steht, wo nichts drumherum ist und nur dieser Stein bzw. dieser Berg hat. Und die Weißen bzw. die Briten, die Australien kolonialisiert haben, haben diesen Berg halt anders getauft, als er eigentlich vom indigenen Volk genannt wurde. Und zwar haben die den Ayers Rock getauft. Uluru ist quasi die Bezeichnung der Aborigines für diesen Berg. Ich weiß nicht, ob man Berg oder Stein sagt. Genau. Und deswegen soll man diesen Namen nicht mehr nutzen, also Ayers Rock.
Und ganz kurz zwischendrin, weil du eben auch vielleicht kurz Berg gesagt hast, kann man da hoch? Bist du da hochgegangen?
Nee, das ist die nächste Sache. Früher durfte man das tatsächlich darauf gehen. Seit 2019 ist das offiziell verboten. Und zwar ist das verboten, weil, und da kann man sich irgendwie wirklich nur so an den Kopf packen, das haben Sebastian und ich auch, als wir irgendwie so dahin geflogen sind, haben wir uns so gedacht, so, ja, das ist Wahnsinn, weil dieser Uluru ist halt Teil, beziehungsweise ein heiliger Teil der Stätten von den Aborigines, beziehungsweise der, Anangu. So. Also, weil Aborigines sind ja nicht gleich Aborigines, es gibt unterschiedliche Stämme und die genau dort leben, sind die Anangu. Und dieser Uluru ist Teil derer Bräuche gewesen. Viele haben dort gelebt, in dem Schatten von diesem, von diesem Berg oder Stein oder wie man es jetzt auch übersetzen möchte. Und deswegen ist es halt so unvorstellbar, dass da irgendwie früher einfach so Menschen draufgetrampelt sind und einfach hochgelatscht sind, obwohl das eigentlich so eine heilige Stätte ist. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, als würde man, keine Ahnung, was bei der Klagemauer machen, so, ne? Wenn man jetzt im jüdischen Glauben denkt. Naja, früher war es halt so, jetzt ist das, beziehungsweise seit 5 Jahren ist mittlerweile offiziell verboten. Was ich auch sehr, sehr interessant fand, war, dass am gesamten Uluru so Verbotsschilder waren, denn du darfst nicht von allen Seiten und von allen Teilen des Uluru's Fotos oder Videos machen. Und die dürfen auch nicht, wenn du sie heimlich machst, dürftest du sie nicht online stellen oder so. Das hatte einfach den Hintergrund. Also ja, ja, aber du willst wahrscheinlich fragen, aber man sieht den doch die ganze Zeit.
Ja, ja.
Ja, das ist aber nur eine bestimmte Seite. Das ist, ich weiß jetzt nicht, welche Himmelsrichtung es ist, aber als wir dorthin gefahren sind, haben wir halt ganz klar gesehen, ab diesem Zeitpunkt X bis zum Zeitpunkt Y darfst du keine Fotos und keine Videos machen. Da sind überall Schilder. Alle, die quasi dort Touren hinmachen, ne? Also selbst, weiß ich nicht, die Busfahrer, die uns dahin gefahren haben oder ne, etwaige Tourguides, die haben alle gesagt, so please be respectful, also bitte seid respektvoll, dass ihr diese Teile des Uluru nicht fotografiert. Denn das hat einfach damit zu tun, dass die Anangu Geschichten erzählen, also Geschichten ihrer Ahnen, da unterschiedliche Bräuche und Sitten vollstrecken an diesen bestimmten Teilen des Ulurus. Und die wollen halt nicht, dass es Bilder davon gibt im Internet oder in irgendwelchen Büchern oder so, sondern sie wollen diese Geschichten halt selbst weitertragen. Das heißt, wenn jetzt an einem bestimmten Ort X immer, weiß ich nicht, zum Beispiel war es eine Geschichte, dass die Frauen dort immer bestimmte Lieder gesungen haben oder Gesänge und, weiß ich nicht, Zeremonien vollzogen haben. Die wollen halt nicht, dass man das sieht, sondern sie wollen ihre Geschichten selber erzählen. Mhm. Und all das fand ich so, so interessant, weil, also es kann sein, dass ich das im Englischunterricht irgendwie in der 5. Klasse mal kurz gehört habe, aber allein dieses Bezeichnungsding, ne, Ayers Rock, Uluru, das wusste ich vorher nicht. Also ich weiß auch, dass ich, bevor ich nach Australien bin, mal gesagt habe, ja, ich fliege dann auch noch einmal ins Outback zum Ayers Rock und so, mir da ehrlicherweise nicht so viele Gedanken rüber gemacht, bis ich dann halt hier war und auch eine Doku vorher gesehen habe und mit einigen Menschen auch gesprochen habe. Und fand das so interessant, ne, dass man, und so, so wahnsinnig krass einfach, dass Menschen, die so in ein fremdes Land kommen, das so kolonialisieren, übernehmen, halt die, wieso auch die Kultur, ne, und alle Rechte irgendwie diesen Menschen entrauben und dann auch noch so deren heiligen Ort irgendwie umbenennen und dass man darauf gehen kann. Ich fand das so krass. Ich fand das wirklich aber so krass.
Ich finde es mega, jetzt wo ich das alles höre und das wusste ich so auch nicht, ich finde es super, dass es verboten ist, da hochzugehen. Mhm. Und dass die Aborigines das quasi wirklich durchbekommen haben und dass ihnen jetzt das Recht nur ihnen zusteht und nicht eben Touris, die da rein und raus wahrscheinlich marschieren. Das finde ich echt total interessant.
Ja. Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut. Ich muss sagen, wir waren ja, wir waren 3 Tage da. Übrigens, einmal um den Uluru rumzugehen, dauert 9 Kilometer. Wir haben ungefähr, ich glaube, 2,5 Stunden gebraucht. Und du musst auch irgendwie, also wir haben so eine Sunrise-Tour quasi gemacht, die uns um, ich glaube, 5 Uhr abgeholt hat. Dann haben wir das Sunrise geschaut. Es war so wunderschön. Wirklich das Krasse an dem Uluru ist ja auch, dass der je nach Sonneneinstrahlung die Farbe total verändert. Also manchmal sieht er irgendwie braun aus, manchmal sieht er rot aus, manchmal irgendwie viel dunkler. Und wir sind halt drumherum gegangen. Und man muss sagen, es gibt überall dort auch echt sehr, sehr viele kulturelle Zentren, ne, wo man viel lernen kann über die Kultur der Anangu und aber auch von anderen Stämmen. Also zum Beispiel gab es auch so ein Didgeridoo-Workshop, wo auch wir gelernt haben, dass Didgeridoo auch so ein Wort ist, was nur die Weißen...
Entschuldigung, ja, was ist ein Didgeridoo?
Kennst du das nicht?
Das ist so dieses... Ist ein Instrument?
Ja, ja. Das ist, ich dachte, du kennst das. Das ist so ein Holzinstrument, was, glaube ich, aus Bambus oder einem anderen... Doch, ich meine, es ist aus Bambus gemacht, so ein ganz, ganz langes braunes Teil. Ich visualisiere das, ich wünschte, ihr könntet es sehen, aber nee.
Also das ist wie so ein Blasinstrument.
Genau, genau. Und das macht so
ja.
Solche Sounds. Und auch da war sehr, sehr interessant, dass der Mann, der quasi das beigebracht hat, uns zwei Sachen erstmal gesagt hat. Und zwar, Didgeridoo darf nicht von Frauen gespielt werden. Das ist einfach in der Kultur so. Und mir wurde es deswegen auch, ich habe auch nicht eins zum Ausprobieren oder sonst was bekommen. Sondern ich konnte nur zugucken. Und dann war es so, dass der sagte, ja, Didgeridoo heißt es eigentlich nicht. In der eigentlichen Sprache dieser Stämme, die das Didgeridoo quasi auch benutzen, beziehungsweise ja, erfunden haben, sondern es heißt Teyaki. Oh Gott, jetzt, das sage ich jetzt completely from memory. Ich meine aber, es wäre Teyaki gewesen und Didgeridoo ist einfach dieser Sound, den das Didgeridoo macht. Ah. Und das ist wieder so eine Bezeichnung gewesen, die einfach diesem Instrument irgendwie auferlegt wurde. Also lauter solche Sachen. Ich fand das wirklich sehr, sehr krass. Ja.
Sehr interessant, wirklich. Das ist mal eine ganz neue Seite. Und wie du sagst, also ich hatte ja auch Englisch Unterricht während meines Studiums. Und da lernt man natürlich auch über verschiedene Kulturen, Traditionen etc. Aber so genau auf die australische Geschichte ist man nie eingegangen. Mhm. Und das finde ich total interessant, dass du das jetzt erzählst und erlebt hast vor allem und gesehen hast. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber sag mal,
es heißt nicht so viel Teyaki. Ich habe es gerade nachgeguckt. Es heißt Yidaki, sorry.
Yidaki, okay.
Yidaki, ja.
Yidaki. Ja.
Und es ist sehr schwer zu spielen. Also no offense an Sebastian, aber er hat es nicht direkt hinbekommen. Das ist wirklich, aber ja, auch super gut, interessant gewesen, ja.
Ja. Aber wenn wir jetzt schon so viel über Kulturen in Australien auch reden, hast du auch mal ein paar Persians in Australien gesehen?
Ich habe vor allen Dingen ein paar Persians gehört. Und zwar, als ich an meinem Geburtstagsdinner quasi an der Oper saß, haben sich so zwei persische Männer neben mich gesetzt und einfach so geil, klischeehaft wieder so gesprochen. Ne? Also so der eine meinte dann so, nein, diesmal bezahle ich aber so. Und der andere dann so, Jamish Kundige, also so, hör doch auf. Und ich dachte nur so, es ist einfach so witzig. Ne? Also manche Klischees, die stimmen auch einfach. Ich habe...
egal, wo man ist.
Ja. Ja. Sie haben natürlich nicht gecheckt, dass ich auch Iranerin bin und sie verstehe. Ja. Und ich habe natürlich auch nichts gesagt. Aber die haben sich die ganze Zeit über Essen unterhalten und dass sie jetzt da nichts richtig noch, nicht was Großes noch essen konnten. Weil das ist auch ein wahnsinnig großer Unterschied, glaube ich, zur persischen Kultur oder Middle Eastern Culture und der australischen. Also der australischen, von die jetzt quasi so jetzt in den Städten gelebt wird. In Australien geht das Leben gefühlt schon um 5 Uhr los. Also um 5 Uhr morgens sind schon die Strände voll, die Leute sind am Joggen und was weiß ich was. Dementsprechend haben aber auch Restaurants und sowas hier teilweise einfach schon ab 21 Uhr zu. Oder die Einkaufsläden haben mindestens um 19 Uhr zu. Ja, also nichts bis 20 Uhr oder keine Ahnung, so in manchen Metropolen, wo du bist, hat es ja gefühlt bis 10 Uhr irgendwie so, keine Ahnung, Zara oder sowas auf. Das ist hier tatsächlich nicht so. Also das Leben hört hier ein bisschen früher am Tag auf, aber geht sehr, sehr viel früher auch los. Und die haben dann halt so bei den Persern ist ja irgendwie genau andersrum. Ne? Die schlafen irgendwie bis 9 Uhr und keine Ahnung, manchmal wird zu Abend gegessen um 1 Uhr morgens in Teheran. Das ist ja einfach so verrückt.
Sehr spät, ja, das stimmt.
Ja, das ist einfach sehr, 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 sehr anders.
Ich habe tatsächlich Familie in Australien.
Echt?
Ja, der Cousin meines Vaters wohnt dort.
Wo?
Das weiß ich jetzt wirklich leider nicht genau.
Von den 5 großen Städten, die es hier gibt.
Ja.
Weißt du, was die Hauptstadt von Australien ist?
Melbourne, oder?
Mm-mm.
Oh mein Gott, das ist jetzt peinlich.
Nee, ist nicht peinlich. Das ist einfach so eine Stadt, die man auch nie hört. Es ist Canberra.
Stimmt, Canberra. Ja.
Ja.
Das ist so eine Quizfrage.
Ja, ist wirklich. Weil alle denken so Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Adelaide oder irgendwie sowas, ne?
Ah, ich glaube, in Perth wohnen die.
Ja?
Ja.
Ist Perth,
jetzt kommt da was.
Mal.
Es klingelt.
Ich glaube, im nie ohne Seife waschen im Westen. Ich kann nie die Himmelsrichtung. Ich muss immer wie so ein Kind nie ohne Seife waschen sagen.
Ja. Nie ohne Schuhe, Stiefel wandern, das sage ich immer.
Echt?
Das habe ich ohne Stiefel wandern.
Oh mein Gott, wie witzig. Ja, ja, das waren auf jeden Fall meine Learnings aus Australien. Fast 6 Wochen bin ich jetzt hier. Es wird auch langsam Zeit, ne, dass ich mal
sehr
wieder komme, oder?
Ja, wir vermissen dich doch alle hier. Ja, es wird Zeit.
Es wird Zeit, ja.
Aber genießt auf jeden Fall noch deinen Urlaub. So ist es ja nicht, ne? Hast jetzt auch mal verdient, Urlaub zu haben.
Vielen
und
Dank.
Pass auf dich auf und wir wollen dich alle wieder gesund und munter in Kölle haben.
Ja.
Ich glaube, du hast Heimweh. Jassi, ich glaube, du hast Heimweh. Ich will Jassi. Willst mal wieder am Rhein stehen.
Okay, bevor wir jetzt beide anfangen zu singen, müssen wir diese Folge wirklich beenden. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich ein bisschen was vermitteln konnte. Natürlich waren jetzt nicht ultimativ viele historische Facts oder sowas drin. Aber wenn ihr möchtet, bitte erkundigt euch, so, googelt es einfach mal. Es gibt super viele Dokus auch hier über den Uluru. Und das war jetzt das, was ich quasi einfach so aufgeschnappt habe und einfach super, super interessant fand. Und auch wissenswert.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal, Yassi, dass du uns das mitgeteilt hast und dein Wissen geteilt hast, mit mir vor allem auch.
Sehr
und,
gerne.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder und in 2 Wochen dann in echt zusammen. Also auf einem Kontinent, in einem Land, in einer Stadt. Ist das nicht toll?
Eine Zeitzone, das ist super.
Eine Zeitzone, das ist schon mal das Wichtigste. Ja.
Ja. Ich bin sehr, sehr happy.
Also.
Ich freue mich auf alles, was kommt.
Na, ich auch. Jessie. Just to the Popas. Ja, Leute, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, falls es Fragen oder sonst was gibt, schreibt uns gerne. Oder Themenwünsche. Und ansonsten, Busso Baral, wir sehen uns. Yassi, wir sehen uns sowieso.
Und wir hören uns hier in 2 Wochen wieder.
Wir hören uns in 2 Wochen. Chodafes.
Chodafes. Bye, guys.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.